Fischers Fritze frischt frische. Fischers Fritze fischt frische Fische. Fischers Fritze frischt. Fischt frische Fische. Laut genug? Fischers Fritze frischt frische Fische. Fischers Fritze fischt frische Fitze. Fisse. Fische.
Ja, so spaßig kann es bei Radio Tux zugehen. Nicht immer, aber wenn wir alle unsere Bloopers aufgenommen hätten, dann dürften wir uns wohl nicht mehr in der Öffentlichkeit sehen lassen. Trotzdem haben wir extra für euch und zur 10. Sendung noch ein paar am Ende dieser Sendung. Wir suchen übrigens immer noch Mitarbeiter für Linux Phase, Radio Tux und für unser Magazin 42. Wer Interesse hat, möge sich einfach mit einer Mail an info@radiotux.de melden. Wer hat eigentlich Sommerferien so irrsinnig lang gemacht? Und dann nutzen viele diese ganze Zeit und fahren noch in den Urlaub. Die ganzen 6 Wochen. Naja, deshalb ist diese Sendung auch wieder nicht ganz so lang und hat auch einen Beitrag weniger. Doch scheinbar trudeln die ersten wieder ein und die nächste Sendung wird dann wohl wieder in gewohnter Form und Länge zu hören sein. Trotzdem, es ist unsere 10. Sendung und es ist auch garantiert nicht unsere letzte. Viele neue Sachen sind für die nächsten Ausgaben geplant und ich hoffe, ihr hört uns weiterhin hier auf www.radiotux.de. Doch nun genug gequasselt, hier kommt der Mann von Linux for Us, Maurice Renk, und er erzählt uns die Linux News der letzten 14 Tage.
Hier ist der Linux for Us Newsflash. CarOffice 1.1 RC1 erschienen. Wie das CarOffice-Projekt bekannt gab, ist der erste Release-Kandidat der Version 1.1 erschienen und ab sofort von den KDE FTP-Servern zu beziehen. Die Version läuft am besten mit der ersten Beta von KDE 2.2 und Qt 2.3.1, aber es sollte auch mit KDE 2.1.1 und Qt 2.2.4 laufen. Das Erscheinen der finalen 1.1-Version ist für Mitte August geplant. CarOffice ist ein für KDE entwickelte Office Suite und enthält unter anderem Programme zur Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und zum Erstellen von Präsentationen. Wow, Holland ist gestorben. Wie der CCC berichtet, starb der 49-jährige Alterspräsident des Chaos Computer Clubs Wow Holland an den Folgen eines Schlaganfalls. Ein Online-Kondolenzbuch findet sich unter www.digitalis.org/wow. Der Chaos Computer Club setzt sich für eine grenzüberschreitende und zensurfreie Kommunikationsgesellschaft ein und zeigte in der Vergangenheit immer wieder Schwächen und Sicherheitslücken in Programm- und technologischen Abläufen. Debian Multimedia Distribution. Das Debian Multimedia Distributionsprojekt DemoD soll eine Distribution für multimediale Arbeit erschaffen. Die Debian-Distribution enthält schon jetzt die Grundlagen, um ein solches System zu erstellen, so das Debian-Projekt. Bis jetzt sind es einzelne Menschen, die ihre Distribution dementsprechend anpassen. Mit DemoD soll das anders werden und eine solche Distribution der Masse zugänglich gemacht werden. GIMP 1.2.2 released. Ein neues Release des wohl bekanntesten Grafikprogramms unter Linux wurde freigegeben. Neben einigen Bugfixes kamen neue Übersetzungen ins Programm. Außerdem hat man die Hilfe, so das GIMP-Projekt, general überholt. Funktionell hat sich in dieser Version allerdings nichts geändert. Mozilla 0.9.3 released. Der Open-Source-Browser Mozilla wurde in der Version 0.9.3 released. Damit rückt das 1.0er Release wieder ein Stückchen näher. In der neuen Version wurden unter anderem die Top 16 Fehler behoben. Sony lässt abstimmen. Wie die Spielezeitschrift GameStar berichtet, versucht Sony derzeit mit einer Internetumfrage herauszubekommen, ob das Linux-Kit für die PlayStation 2 auch in Europa auf Interesse stoßen würde. In Japan ist schon lange ein Linux-Kit für die PlayStation 2 erhältlich. Das Kit beinhaltet eine DVD, eine 40 GB Festplatte, ein 100 Mbit Netzwerkinterface, eine USB-Tastatur, eine USB-Maus und ein VGA-Adapter. Die Linux-Version basiert auf einem 2.2.1er Kernel, GCC 2.95.2, libc 2.2.2 und Xfree 3.3.6. Tja, das waren die Linux-News der vergangenen 14 Tage und ich gebe zurück an Steffen Zörnig.
In dieser Sendung war er zwar schon einmal zu hören, doch jetzt kommt er noch einmal. Doch diesmal versucht er sich nicht an einem Zungenbrecher, sondern an einem Beitrag zum Thema Qt.
Seit einigen Jahren hört man den Namen Qt im Zusammenhang mit Linux immer öfter. Doch was ist Qt überhaupt? Qt ist eine Grafikbibliothek für C++. Diese Bibliothek enthält Klassen für grafische Ein- und Ausgabeobjekte, zum Beispiel Buttons in den unterschiedlichsten Versionen zur Eingabe und Label für die Ausgabe. Weiterhin gibt es Klassen, welche die Anordnung der Objekte innerhalb eines Fensters beeinflussen. Klassen, die den Zugriff auf Dateien oder das Ansteuern eines Druckers ermöglichen und in Qt 3 neu hinzugekommen ist, die Anbindung an verbreitete Datenbanken. Qt gibt es inzwischen für mehrere Plattformen, neben Linux auch für Embedded Systems wie die Handhelds iPad oder Cassiopeia, als auch für Mac, OS X und Windows. Seit Qt 2.2 gibt es die Bibliothek zusätzlich als freie Edition unter GPL, wodurch es möglich ist, Qt in freier Software einzusetzen. Und wer unter dieser freien Lizenz das Programmieren mit Qt gelernt hat, kann sein Wissen auch auf den anderen Plattformen nutzen und so mit einer gewissen Sicherheit in die berufliche Zukunft blicken. Doch Qt besteht nicht nur aus den Bibliotheken, sondern es werden hilfreiche Tools mitgeliefert. So ermöglicht der Qt-Designer das schnelle Erstellen von Benutzeroberflächen durch ein einfaches Zusammenklinken oder Qt-Linguist das Übersetzen einer Qt-Anwendung in andere Sprachen. Die darin enthaltene Datenbank enthält bereits viele übersetzte Begriffe, sodass die Übersetzung im Programm sofort erfolgen kann. Ebenso soll Qt-Linguist neue Übersetzungen lernen. Ein weiteres herausragendes Merkmal ist das in Qt verwendete Signal-Slot-Konzept, welches eine einfache Kommunikation der einzelnen Objekte untereinander ermöglicht. Die im Archiv mitgelieferte Dokumentation ist sehr ausführlich und anhand der enthaltenen Beispiele findet man sehr schnell einen Einstieg in die Anwendung von Qt. Dass Qt auch von den Programmierern angenommen wird, sieht man daran, dass KDE, das K-Desktop Environment, darauf basiert. So wurde den Programmierern ein Großteil der Arbeit abgenommen und sie konnten sich auf die eigenen, zusätzlichen KDE-Bibliotheken konzentrieren. Ebenso basiert die Linux-Version des Webbrowsers Opera auf Qt und auch MainActor, die Videobearbeitungssoftware. Eine umfangreiche Liste mit weiteren Projekten, welche auf Qt basieren, finden sich auf der Trolltech-Homepage. Ebenso umfangreich ist die Kundenliste von Trolltech. AT&T, Ford Motor Company, NASA, Rode und Schwarz, um nur einige Beispiele zu nennen. Wer ist Trolltech? Qt wurde von den Programmierern der finnischen Firma Trolltech entwickelt, welche 1994 gegründet wurde. Allerdings begannen einige Mitarbeiter schon 1992 mit der Arbeit an Qt und entwickeln es seitdem ständig weiter. Auch durch die Unterstützung durch die freien Programmierer wurden viele Fehler in Qt schnell beseitigt und neue Eigenschaften hinzugefügt. Die Homepage von Trolltech findet ihr unter www.troll.no.
Das war ein Beitrag von Dirk Hase, gesprochen von Lars Becker. Wo wir gerade dabei sind, im aktuellen Magazin 42 ist ein Workshop zum Thema Qt von Dirk Hase gestartet. Und in einer Woche geht es mit der dritten Ausgabe vom Magazin 42 weiter. Wer sich also näher mit Qt beschäftigen möchte, sollte da einfach einmal reinschauen. Und für alle anderen ist sicherlich auch etwas dabei. Doch nun kommen wir leider schon zum letzten Beitrag für diese Ausgabe. Maurice Renk kann zwar genauso wie ich nicht gut zeichnen, trotzdem hat er einen Beitrag zu GIMP geschrieben und gesprochen. Und hier kommt Maurice Renk.
Gut gelaunt, wie immer machte ich mich dran, ein paar Radio-Tux-Artikel zu sprechen, als ich sah, Sendung 10, Jubiläum und ich hab keine Karte. Aber kein Problem, denn schließlich habe ich ja GIMP installiert. Einige fragen sich jetzt vielleicht, GIMP, was ist das? Kein Problem, erkläre ich euch. GIMP ist die Kurzform für GNU Image Manipulation Program, was übersetzt nicht viel anderes heißt als Bildbearbeitung. GIMP wird oft mit Macs und Windows Photoshop verglichen und weist auch ähnliche Funktionalitäten auf. So kann man bei GIMP zum Beispiel auch Plugins hereinladen und somit die Programmfunktionalitäten erweitern. GIMP bietet alle gängigen Funktionen eines normalen Grafikprogramms. So kann man zum Beispiel mit verschiedenen Ebenen und Kanälen arbeiten. Das andere an GIMP, alle Fenster schweben quasi auf dem Desktop. So hat man zum Beispiel die Toolbox, welche alle gängigen Werkzeuge enthält, die man zur Bildbearbeitung braucht. Nach einem Doppelklick auf ein Werkzeugsymbol erscheinen weitere Optionen. Bei Zeichenwerkzeugen wie dem Stift oder dem Pinsel kann man zudem noch verschiedene Köpfe wählen und deren Druckintensität. Wer ein Grafiktablett mit Druckintensität hat, der kann dies hier natürlich nutzen. So kann man durch stärkeres Aufdrücken auf dem Tablett entweder die Farbe verdunkeln oder aber die Stiftbreite vergrößern. Ein weiteres Fenster ist das Ebenenfenster. Hier sieht man einen Überblick über alle bereits vorhandenen Ebenen, kann neue anlegen oder vorhandene Ebenen duplizieren. Das wichtigste Fenster ist wohl mit das Fenster, was das Bild selber enthält. Auch dieses hat ein kleines Menü, welches man über die rechte Maustaste erreicht. Hier kann man das Bild speichern oder Filter anwenden. GIMP bietet eine Vielzahl an bereits vorhandenen Filtern. Wem das nicht genug ist, der kann sich immer noch neue Filter über das Internet herunterladen und in das Programm hereinladen. Alles kein Problem, genau wie bei Photoshop. Wie auch Filter kann man neue Stiftspitzen ins Programm hereinladen. Man sieht also, GIMP ist ein sehr individuell erweiterbares Grafikprogramm. Und wenn ich jetzt alles aufzählen würde, was man mit GIMP machen könnte, dann bräuchte ich schon mindestens 3 Radio-Tux-Sendungen für mich alleine. Also lasse ich das lieber und schreibe einen netten Artikel auf Linux for Us. Also mal wieder vorbeigucken und jetzt geht's weiter mit Steffen.
Radio Tux Sendung 10 geht zu Ende. An dieser Sendung waren beteiligt Maurice Renk, Dirk Hase, Lars Becker und ich, und mein Name ist Steffen Zörnig. Die nächste Sendung erscheint am 26. August 2001, wie immer unter www.radiotux.de. Ich sage Tschüss und wünsche euch noch viel Spaß mit unseren Bloopern. Bis zum nächsten Mal.
Im Gegensatz zu den meisten anderen Browsern muss man bei Opera entweder einen Werbebanner... Der Satz ist scheiße. Im Gegensatz zu den meisten anderen... Ich krieg die Krise. Im Gegensatz zu den meisten anderen Browsern muss man bei Opera entweder einen Werbebanner in der Opera... Im Gegensatz... Der will uns boykottieren. Aber ein Pinguin klingt anders, das weißt du, ne?
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Sendung von Radio Tux. Mein Name ist Steffen Zörnig und ich darf euch zu dieser Sendung führen. Zu durch.
Wie das CarOffice-Projekt bekannt gab, ist der erste Release-Kandidat der Version 1.1 erschienen und ab sofort von den KDE FDP...